Schön, dass du da bist heute Morgen. Wir haben am vergangenen Sonntag zu Pfingsten in der Predigt darüber nachgedacht und gehört, dass das Kommen des Heiligen Geistes für uns immer wieder eine Herausforderung ist. Und wir haben festgestellt, zuerst fordert es mich heraus, meine Ehre zu kreuzigen, wenn ich mit in die Nähe des Heiligen Geistes komme. Dann ist der erste Punkt, dass ich mein Leben hingebe, um ihn zu empfangen. Und seine Herrschaft einlade und mich seiner Kraft unterstelle. Und dann haben wir gesehen, dass der Heilige Geist unausweichlich eine Beziehung zu uns sucht. Er möchte in diesen Tagen in dir, in mir eine Beziehung finden. Das ist der Wunsch des Geistes, Beziehung zu pflegen. Und das war das Anliegen der Apostel. Und es hängt auch damit zusammen, ich lasse mich führen, ich lasse mich leiten und mein Vertrauen wächst auf seine wunderbare Führung. Und ich möchte heute noch einmal auf das Leben mit oder im Heiligen Geist zu sprechen kommen und zwei weitere Dinge beleuchten. Ich beleuchte damit automatisch ein paar mehr Dinge, weil wir gehen mal in einen Text aus dem 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korintherbrief. Paulus hat Briefe an eine Gemeinde geschrieben, die ziemlich viel Turbulenzen hat, aber diese Briefe sind auch sehr, sehr kostbar, weil wir sehr viele Einzelheiten sowohl aus dem Lehren, aus dem, wie bauen wir Gemeinde, aber auch wie leben wir als Christen in, egal in welchen Zeiten, in einer Welt. Und mein Kerntext, den finden wir ab Vers 20. Hört euch den mal nach der neuen Genfer Übersetzung an. Paulus schreibt da, und die grätschen jetzt da mitten in das Thema rein, und du fragst dich vielleicht, so rum geht's. Das kriegst du gleich mit. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Schöne Aussagen, Amen. Wunderbare Zusagen und Offenbarungen über das Wesen Gottes. Der Text aber und drumherum ist einzigartig zustande gekommen. Und da kriegt er, wenn wir den jetzt bedenken, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Paulus hatte wohl offensichtlich in vorangegangenen Briefen, die uns leider nicht mehr erhalten geblieben sind, der Gemeinde seinen Besuch angekündigt. Wir haben nur 2 Briefe, 4 hat er wahrscheinlich mindestens geschrieben. Und er hat der Gemeinde in Korinth seinen Besuch angekündigt. Ich komme im Juni. Und dann kam er nicht. Und wir können hier in diesem Text nur zwischen den Zeilen lesen, denn uns ist weder etwas berichtet über den Grund, war Corona der Grund, warum er nicht reisen durfte? Wir wissen es nicht. Noch wissen wir die Reaktion der korinthianischen Gemeinde. Wir finden nichts in dem 2. Brief. Nur das, und das finden wir in den Versen weiter, im 1. Korinther, im 2. Korinther 1, irgendwo da 28 oder so, da finden wir dann kurz, dass er sagt, wenn ich gekommen wäre, dann hätte ich euch die Leviten lesen müssen und das wollte ich euch ersparen. Aber so wirklicher Grund ist das ja auch nicht. Aber vielleicht hat Paulus deshalb gekniffen, weil eigentlich will keiner dem anderen die Leviten lesen. Schon gar nicht als Pastor, bist immer auf Harmonie gebürstet. Und das geht aber nicht, und deswegen haben wir dann innerlich so Konflikte und möchten wegrennen. Okay, aber, jetzt kommt das Aber, die Reaktion der Gemeinde. Wie gesagt, wir kennen sie nicht, aber sie muss diesem taffen, erfahrenen, gestandenen Mann Paulus derart unter die Haut gegangen sein, dass er ganz starke Argumente über Gottes Charakter rausholt, um die Änderung seiner Pläne zu verteidigen. Das ist der Kontext. Das ist das Umfeld dieses wunderschönen Verses hier über die Größe Gottes, zu der wir ja gleich kommen. Aber bleiben wir mal bei Paulus. Und das Coole ist in diesem Brief, wir lernen dabei etwas über Gott und über uns. Und da lesen wir nochmal die zwei Verse vor unserem bereits gelesenen Text, um das Ganze noch besser zu erfassen, ab Vers 17. Er fragt sich, Situation ist, ich komme im Juni und er kam nicht. Und jetzt gab es eine Bombe. Jetzt ließen einige in der Gemeinde aber die Bombe platzen. Und jetzt fragt er, war ich denn nun leichtfertig, als ich mir das vornahm, im Juni zu euch zu kommen? Fasse ich meine Beschlüsse etwa nach rein menschlichen Gesichtspunkten und ohne nach Gott zu fragen? Ist mein Ja womöglich ein Nein und mein Nein ist ein Ja, so wahr Gott treu ist? Was wir euch sagen, ist nicht Ja und Nein gleichzeitig. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Und dann folgt der Text, den wir anfangs gelesen haben. Zunächst verteidigt sich Paulus damit, dass er sich ganz ernsthaft bemüht, so zu leben und so zu handeln wie Gott. Und das ist der erste Punkt, den wir lernen können als Gemeinde. Wenn wir Christen werden und Paulus war unterwegs als gerufener Apostel mit einer Mission, eine Gemeinde zu gründen, die es vorher noch nie gab. Es gab keinen Prototyp. Ja, und die Apostel alle, wie es so schön heißt, über Angela Merkel, sie fuhren alle auf Sicht. Immer schön vorsichtig. Gucken, was lösen wir mit dem nächsten Schritt aus? Gott will seine Gemeinde bauen. Und er ist ernsthaft bemüht, so zu leben und so zu handeln, wie Gottes Wesen ist. Bist du das auch? Bist du auch so unterwegs? Wir kommen da auf dieser Erde nie perfekt an. Aber die Frage ist nicht, ob wir, wie viel wir schon geschafft haben, sondern die Frage ist, wie ist mein Herz? Welchen Kurs hat mein Herz? Bin ich in meinem Leben darauf aus, in meinem Leben da so zu leben und so zu handeln, wie Gottes Wesen auch ist? Weil Gott hat mich nach seinem Bild geschaffen. Das sehen wir hier bei Paulus. Und Paulus sagt, warte mal, Gott ist nicht doppelzüngig. Er sagt nicht schnell mal Ja und macht dann schnell mal ein auf Nein. Das kennen wir Familienväter und Mütter alle mit unseren kleinen Kindern, ja? Aber zeigen wir gar nicht auf andere. Hä? Was Gott plant, das hat Sinn, das hat Tiefgang, das ist nicht leichtfertig rausgehauen. Wenn wir glauben, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält, dann ist die Corona-Pandemie aus Gottes Sicht nicht einfach mal schnell, ups, ui, ai, 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 ai. Sondern er sitzt auf dem Thron, er ist in Kontrolle, er weiß, was hier auf dieser Erde abgeht. Amen. Er ist das Ja. Wenn Gott Verheißungen gibt, so dieser Textabschnitt, Verheißungen sind ja nichts anderes als Versprechen, dann plant er nicht von vornherein, sie zu brechen. Und ebenso, sagt Paulus, hat er sich geprüft, als er das Versprechen gab, ich komme im Juni zu euch, hatte er nicht zum Zeitpunkt des Versprechens vor, diese über den Haufen zu werfen, um dich zu beruhigen. Ja, ja, ich komme schon. Aber eigentlich will ich gar nicht. Aber wenn ich nicht will, sagt Paulus, hätte ich es dir gesagt, dass ich nicht will. Und alle seine Pläne wurden in gutem Glauben an Gottes Führung gemacht und waren frei von zwei bösen Motiven, die er hier aufzeichnet. Zwei Dinge, die er sich überprüft. Er sagt, war ich leichtfertig? Elafria auf Griechisch. Ein sehr seltenes Wort, das sich in der Schrift eigentlich nur hier bedeutet. Hier nur findet. Es bedeutet, ich habe einfach mal schnell was gesagt, ohne Tiefgang. Ohne Bewusstsein der Bedeutung einer Sache. Leichtfertig. Ich habe leichtfertig ein Versprechen gemacht. Ich habe jemandem leichtfertig was versprochen und was gesagt. Und Paulus sagt, so will ich nicht unterwegs sein, weil ich will das Wesen Gottes in meinem Leben führen. Bist du auch so unterwegs? Es wird uns nie perfekt gelingen. Und Paulus hinterfragt sich ja hier auch. Ja? Aber hier ist eine Tendenz, dass wenn jemand mit Christus lebt, verändert sich auch die Sprache und Leichtfertigkeit in Versprechen, dir Erwartungen vorzumachen und dich dann zu enttäuschen. Das ist nicht der Plan Gottes für die Church. Wir werden uns enttäuschen. Wir werden uns einander verletzen, weil wir Menschen bleiben. Aber nicht bewusst und willentlich. Das sollte aufhören in unserem Herzen. Leichtfertigkeit, sagt Paulus, war ich denn leichtfertig? Das gilt es, dafür sensibel zu werden. Da sehen wir unsere Regierung. Es gibt durchaus Politiker, die machen es sich so schwer mit Entscheidungen, weil sie genau auf diesem Weg sind. Wir möchten nicht Dinge sagen, die wir dann ganz schnell, ich weiß noch nicht, was da rauskommt oder ist da was rausgekommen. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur Nachrichten hören, aber habt ihr das so ein bisschen mitgekriegt mit dem Punktesystem, dass Flensburg und so, du darfst ja da kaum noch ins Auto steigen und zack war das wieder weg. Und ich dachte, oh, ist da dieser langwierige Prozess irgendwie mal in Stocken geraten, dass man schnell mal ein Gesetz gemacht hat und festgestellt hat nach 3 Wochen, oh, 2 Punkte zu kriegen dafür, dass du irgendwie, ich weiß nicht, da war irgendwas nicht ganz schlüssig. Leichtfertigkeit. Lass uns davor Acht haben. Im Psalm 50, Vers 15 kennen wir, oder? Das ist die Telefonnummer Gottes. 5015, ja, rufe mich an in der Not. Aber kennst du auch die Nummer 5014? Das ist die davor. Die heißt, opfere Gott Dank und erfülle deinem Gott deine Versprechen. Mit anderen Worten, mach Gott Versprechen, aber dann halte sie. Ein Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Der Text hier ermahnt uns, dass auch in unserem Leben immer wieder eine Reflexion stattfinden soll. Wie bin ich so unterwegs mit diesem Thema? Leichtfertigkeit meiner Worte Menschen gegenüber. Und ein zweites Übel, das er vermieden hat, ist, er schreibt es hier im Vers 20, nach dem Fleisch vorgenommen. Habe ich das mir einfach nur nach dem Fleisch vorgenommen? Was unterstellt hätte, dass natürliche Begierden die Planung beeinflussen? Natürliche Begierden. Boah, ich will jetzt hier da nicht hin. Ich will nicht nach Korinth. Oder unbedingt, ich will genau dahin. Und dann sagst du, ich mache das. Und 2 Wochen später, nein, mache ich nicht. Nach dem Fleisch vorgenommen, diejenigen, die leichtfertig planen, können schnell mal Ja sagen, aber schnell ohne triftigen Grund zum Nein wechseln. Und Paulus sagt, das ist nicht Gottes Wesen. Und weil das nicht Gottes Wesen ist, möchte ich auch daran arbeiten und den Heiligen Geist daran arbeiten lassen, dass das immer weniger wird. Bitte, Gnade an diesem Thema, Gnade. Wir werden es nie schaffen, so zu sein, wie Gott bis in der Ewigkeit sind. Aber lass uns auf unsere Herzenshaltung achten. Und da, wo du merkst, es macht mir eigentlich gar nichts aus, jetzt was zu sagen, und dann lasse ich den anderen im Regen stehen, dass wir da uns ändern. Was sagt Paulus hier? Wir gehen wieder rein bei Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle, in der Person Jesu, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes des Amen. Und er sagt, Gott ist treu. Gott ist treu. Im Alten Testament heißt es, Gott sucht die Treuen in der Welt. Auch in Wittenberg, er sucht Menschen, die treu sind. Gemeinde lebt aus Menschen, die treu sind, die verantwortungsbewusst sind. Treue. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft, oder? Kann ich mich auf das Wort des anderen verlassen? Und das Wesen Gottes ist, dass er in uns genau diese Gesinnung produzieren möchte, dass eine Ehefrau sich auf das Wort ihres Ehemannes verlassen kann und umgedreht. Dass Kinder sich auf Eltern, Eltern auf Kinder verlassen können. Merkt ihr, das ist das Anliegen Gottes, das Wesen Gottes ist Verlässlichkeit. Gott ist treu. Er sagt nicht heute Ja zu dir, ich versorge dich und morgen lässt er dich hängen. Er ist ein treuer Gott. Und das Wesen Gottes ist Treue. Treue in der Ehe, Treue in der Familie, Treue als Vater, Treue als Mutter, Treue im Arbeitsplatz, Treue als Unternehmer, Treue, Treue, Treue. Mein Ja zu dir, mein Ja zu meiner Frau ist ein Ja zu meiner Frau. Und sehen wir das aus dieser Perspektive, das Wesen Gottes kommt durch den Heiligen Geist und wird Wirklichkeit in uns. Nicht ich ergreife jetzt was mal und ich werde jetzt mal treu. Das gelingt uns nicht, Amen. Aber die Herzenshaltung ist: Gott, ich möchte immer mehr von deiner Treue in meinem Leben. Meine Kinder sollen es immer mehr sehen, meine Enkel sollen es immer mehr sehen können, Menschen sollen es immer mehr sehen können. Meine Treue kommt von dir, von deinem Wesen. So, und jetzt gehen wir noch zu den zwei schönen Punkten, die Paulus hier rausarbeitet. Gottes Versprechen finden alle ihre Erfüllung. Das drückt er hier aus. Das drückt er hier aus, weil es hat was mit deinem Leben zu tun. Aber verstehen wir diesen Kontext? Der ist so schön. Er greift jetzt zur Predigt, um sich selbst zu verteidigen und sagt Folgendes. Erst einmal ist Gottes Wesen ein Wesen, das alle Versprechen erfüllen wird, auch in deinem Leben. Die Botschaft des Paulus den Korinthern brachte, betraf den Jesus, den Gottessohn. In Jesus ist nichts Zweifelhaftes. In Jesus ist nichts Unsicheres. Jesus ist das zentrale Thema. Jesus ist auch dein und mein zentrales Thema, oder? Wir sind mit Jesus unterwegs. Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe im Alten Testament. Als die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel kam, wurden die Menschen berührt von der Gegenwart Gottes. Und Paulus argumentiert dann im 1. Korinther 15, dass die Herrlichkeit Gottes Jesus auferweckt hat und gleich hinterher der Geist Gottes Jesus auferweckt hat. Herrlichkeit gleich Heiliger Geist. Das heißt, Herrlichkeit Gottes ist in dir, wenn der Heilige Geist in dir leben darf, weil du dich ihm für ihn geöffnet hast. Und da wirst du nicht komisch und irgendwie seltsame Persönlichkeit, sondern dein Leben kriegt Substanz, weil der Geist Gottes das Wesen Gottes in dir verwirklicht. Und durch den Heiligen Geist finden Gottes Versprechen ihre Erfüllung. Und wir spielen eine ganz wichtige Rolle dabei. Wir stimmen mit Gottes Versprechen überein. Das ist der zweite Punkt. Vers 20 sagt er, er ist das Ja, er ist das Ja. Seine Bibel, das Wort Gottes, ist die Wahrheit für unser Leben. 33.000 Verheißungen, Versprechen Gottes für dein Leben. Er wird dich versorgen, er wird dich beschützen, er wird dich führen, er wird dich heilen. Er schenkt dir ewiges Leben. Du bist sein Kind, du bist nicht abhängig von den Elementen dieser Welt. Du bist noch in der Welt, sagt Jesus. Ein gewaltiges Wort. Ich bin nicht mehr von dieser Welt, sondern in dieser Welt. Das macht dich im Herzen abhängig an den Himmel und unabhängig von den Nöten dieser Welt, weil er in dir wird Wunder tun. Ja, er ist das Ja. Aber was tun wir? Wir sprechen auch unter der Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Amen ist griechisch, hebräisch genauso, heißt so ist es. Was? Wir sprechen? Ja, wir sprechen. Und ich möchte dich neu erinnern, dass du lernst, das Wort zu sprechen. Es ist eine Sache, dass du daran glaubst, dass Gott dich versorgt, aber es ist eine andere Sache, dass du mit dem, was er dir verspricht, übereinstimmst. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 19, wiederum sage ich euch, wenn zwei auf der Erde, wie viel zwei, übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Jetzt sagst du, aber ich gehe als Single durch die Welt. Du bist doch trotzdem nicht alleine, du und er. Ihr seid doch zu zweit. Wenn du ins Gebet gehst, sagt Jesus doch, ich bin da, du und er. Und mit Sicherheit kennst du jemanden, der dir recht nahe steht und dich reflektieren darf. Das brauchst du dann, weil sonst, du und er, da sind schon manche Menschen, haben gedacht, du und er wärst unterwegs und er war schon lange weg, warst nur noch du unterwegs, ja. Vorsicht, wir müssen wirklich mit ihm unterwegs sein. Dann funktioniert das. Übereinstimmen lernen, das, worin wir leben, dieses Amen dazu sprechen. Herr, so ist es. Ja, du versorgst mich. Ja, das ist unsere Reaktion. Das ist nicht ein Wort, was wir als Mantra reden. Es spricht von Überzeugung. Wenn zwei Parteien einen Notarvertrag aufsetzen lassen, dann kommen sie an einem bestimmten Tag zur Unterschrift zusammen und dann setzen sie ihr beides Amen untereinander auf diesen Vertrag. Da stecken Überzeugungen drin. Selten unterschreibt ein Mensch einfach mal leichtfertig. Da hast du dir Gedanken gemacht. Den Vertrag, den kannst du nachts auswendig. Ich weiß noch, als ich mit unserem Gemeindevorstand dieses Gebäude kaufen musste, einen Tag vor Heiligabend, 23. Dezember. Wir saßen 6 Stunden beim Notar. Die andere Seite hatte so viele Dinge, die wir dachten, sie waren geklärt, aber sie waren nicht geklärt. Und da sitzt du 6 Stunden am Tag vor Heiligabend im Notarzimmer, bis wir beide aus Überzeugung unser Amen unter den Vertrag gesetzt haben. Und dem verdankst du jetzt, dass du hier sitzen darfst. Ich will nur sagen, das war nicht leichtfertig. Das war harte Arbeit. Und wie geht es dir in deinem Alltagsleben? Ist das leicht? Dein Amen immer unter alle Verheißungen Gottes zu setzen und du siehst noch nichts. Da waren auch Punkte in dem Finanzierungsmodell, dass unser Gegenüber dann gesagt hat, aber kann ich mich drauf verlassen? Und oh, war ja genau so. Und dann schmeißt du es hin unterwegs. Oh nee, da gibt es noch so viele Dinge, da weiß ich nicht genau, hält Gott das ein? Das ist nicht so leicht, sein Amen unter Gottes Verheißungen zu setzen. Amen. Es ist nicht so einfach, nicht in Krisenzeiten, nicht in Nöten, nicht wenn ich auf Heilung warten muss, nicht wenn ich sehe, wie Dinge schwierig werden. Aber Gott sagt, genau das ist der Punkt, ringe dich durch, bis du eine Überzeugung hast, Gott ist richtig, Gott ist Wahrheit, er ist das einzige Ja und Ja und Ja und wenn er Nein sagt, dann meint er auch Nein und dann tust du gut, auch das Nein in deinem Leben zu leben, sonst wird es schwierig. Verstehst du? Weil er ist nicht leichtfertig. Wenn du weißt, was Gottes Nein für dein Leben ist, dann tust du dir was Gutes, wenn du dich echt dran hältst. Wenn du wirklich dem folgst. Weil Gott weiß, wenn er Nein sagt, dann ist es wichtig, dass er Nein sagt. Er spielt nicht. Er ist kein Showgirl. Er macht nicht einen auf Maske. Und dahinter ist er jemand anders. Sprichst du dein Amen zu Gottes Verheißungen über dein Leben? Gerade durch das du jetzt gehst, gerade in dem du jetzt steckst, sprichst du dein Amen zu den Stellen, wo du weißt, das spricht Gott zu mir. Ich trage dich durch. Der Herr ist mein Hirte. Amen. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich verbinde mich mit deinen Verheißungen. Das ist Glaube. Wenn die Krisen des Universums dein Haus, deine Familie, deine Ehe ausgesucht haben zum Übernachten, geht deine Welt dann unter? Was tust du? David stärkte sich im Herrn, im Lobpreis, in Dankbarkeit. Sagst du dem Teufel auch mal, dass er fliehen muss? Sagst du ihm das mal? Bist du auch an dem Punkt? Machst du deinen Armen drunter? Unter Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott? Das wäre dein erstes Amen. Machst du da deinen Armen drunter? Unterwirfst du dich Gott? Und dann zweitens, aber ganz wichtig für manche, das empfinde ich so in der Vorbereitung der Predigt, manchen das heute Morgen zu sagen, dich zu stimulieren, widersteh dem Teufel. Lass dir nicht alles gefallen, was passiert, sondern antworte mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Antworte, reagiere, sei nicht passiv. Steh auf dagegen, widersteht dem Teufel. Und was sagt Gottes Wort? Er wird von euch fliehen. Setzt du deinen Armen darunter? Die Dominanten sagen, yo, lass mich was tun. Ja, und die Stetigen sagen, ach, ich würde am liebsten, dass er selber flieht. Ich bin nicht der Typ, der agiert. Ich bin nicht der Mensch, ich bin eher der Reagierende. Ja, aber dann hast du ein Problem, weil Gott sagt, ich rette dich aus dieser Welt. 5. Mose 28, lohnt sich mal zu lesen. Gott sagt, ich rette dich aus dieser Welt. Weißt du, was er macht mit seinen Kindern, die er rettet? Er sagt, früher warst du Schwanz von so einem Viech, jetzt mache ich dich zum Kopf. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Schwanz und Kopf? Der Schwanz muss immer nur reagieren, der Kopf führt. Das ist das Bild im 5. Mose 28. Gott sagt, du musst aufstehen, du musst aufstehen, du musst sprechen in deiner Situation. Sprich das Amen, sprich das Amen. Mach dich zu, verbünde dich mit Gottes Verheißungen. Matthäus 21, Vers 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Boah, lies mal die Feigenbaum-Story. Jesus sagt: Das wirst du auch tun. Du schillst etwas, du sagst, jetzt gehst du mir aber von mir und es wird geschehen. Und geh mal so, Berg, was ist dein Berg in deinem Leben? Sprich zu diesem Berg. Ja, was sollst du sprechen? Hebe dich weg, hebe dich. Nein, sprich das Amen, weil Gott nimmt den Berg weg. Wir sprechen das Amen zu Gottes Versprechen. Er hilft. Und zum Schluss, und da habe ich keine Zeit mehr, sagt er im 21. Vers: Gott selbst ist es, der euch zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Haben wir noch den Kontext im Ohr? Paulus kommt, er will ja gar keine Lehre bringen, sondern er kommt ja, er verteidigt sein Tun und sagt: Möglicherweise, Freunde, eigentlich denke ich nicht so, aber möglicherweise war ich leichtfertig. Und möglicherweise habe ich falsche Motive gehabt. Ich hatte Schiss vor euch. Ich wollte nicht kommen. Eigentlich glaube ich das nicht, aber möglicherweise war Paulus drauf. Sagt er hier, was sagt er hier? Selbst wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, Gott festigt mich. Ich wachse darin. Die Treue Gottes nimmt zu in meinem Leben. Wenn ich gerade versagt habe in euren Augen, okay, dann nehme ich die Position ein, dass Gott durch Jesus uns festigt. Er festigt mich. Nächstes Jahr bin ich treuer als dieses Jahr. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Das ist die Perspektive, die du brauchst. Amen. Gott ist mit dir. Und hab keine Angst, Fehler zu machen. Na, wenn ich einen Fehler gemacht habe, okay, nächstes Jahr mache ich nicht mehr. Er festigt mich. Wer? Er, der Gesalbte, der Befähigte, der Ausgerüstete. Er hat uns alle gesalbt, schreibt er dann hier. Er hat uns doch alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Wir sind seine Kinder. Amen. Wir sind jetzt sein Eigentum. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, der es in mir schaffen wird, dass mein Ja immer mehr zum Ja wird, mein Nein immer mehr zum Nein. Seht ihr das hier? Paulus lebt das vor, was wir predigen müssen, damit wir es tun. Es ist der Heilige Geist, der das Wesen Gottes vom Himmel auf geheimnisvolle Weise in mein Leben bringt und mich umgestaltet in sein Bild. Ist es wunderbar? Alles, was ich tun muss, ist Amen sagen. Amen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, erster Punkt, Worship-Team kann kommen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, sie werden sich alle erfüllen. Global, die Endzeit, in deinem Leben. Sie werden sich alle erfüllen. Und wir lernen immer mehr, unser Amen zu seinen Verheißungen für unser Leben zu sprechen. Wollen wir das? Ich möchte so unterwegs sein. Ich möchte lernen, wirklich lernen, mein Amen zu seinen Verheißungen zu sprechen. Und wir haben es verstanden, es geht nicht um ein religiöses Amen, es geht um Beziehung. Ja, Herr, ich erkenne deine Verheißung und die glaube ich für mein Leben, die glaube ich wirklich von Herzen. Du machst mein Ende gut. Du führst mich aus der Krise, du hilfst mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und letztens, wir glauben, unsere Zukunft ist ein überfließendes, beschenktes Leben, weil damit schließt Paulus diesen Vers 21. Der Heilige Geist ist in unser Herz gegeben für das, was er uns noch alles schenken will. Wahrscheinlich kommst du im Himmel auch bloß über diesen Weg weiter, über diesen Weg des Glaubens, des Amensagens. Ja, vielleicht bist du da im Himmel nur noch am Amen sagen. Oh, Amen, Herr, ich wollte es nicht glauben. Oh Gott, doch so schön. Oh, Amen. Vergiss nicht, da ist eine Perspektive für die Ewigkeit. Aber jetzt schon hier ist der Heilige Geist da und er will dich beschenken. Sag zu deinem Herzen, der Heilige Geist will mich beschenken. Amen. Wollen wir kurz in uns gehen, ins Gebet. Nimm dir Zeit, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Formulier dein eigenes Amen. Formulier deine eigene Übereinstimmung mit seinen Verheißungen. Was immer es ist, hier heute Morgen, wo du Angst hattest, wo du Fragen hattest, als du hier reinkamst und jetzt siehst du das Wort Gottes, ergreife es und sag, Herr, das ist, ich sag Amen dazu, du liebst mich, du willst mich, du wirst zu mir, du wirst. Reagier auf den Herrn. Vater, berühre uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass dieses Wort Wirklichkeit wird in unserem Leben. Oh Gott, dass unser Glaube tiefer, größer, mächtiger wird an dein Wort, damit wir durch diese herausfordernden Zeiten durchgehen können, im Siegesgewand, in Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Und arbeite an uns, Heiliger Geist, dass in unserer Sprache, in unseren Versprechen dir, Menschen gegenüber, dass wir da authentischer werden, dass wir verantwortungsbewusster werden mit schnellen Entscheidungen, die wir dann doch gleich wieder ändern. Vater, dass wir dein Wesen in unserem Leben widerspiegeln. Komm in dieser Weise auf uns her in dieser Woche.